Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote. Hi, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. So schön, dass du reinhörst. Heute geht es mit einer Interviewfolge weiter und in diesem Podcast laden wir immer wieder Menschen ein, die über ihr Herzensthema in Verbindung mit systemischer Beratung und Therapie sprechen. Und heute befindet sich Jessica im Interview mit Jutta Telly. Jutta ist gebürtige Berlinerin und ist Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin und von der Systemischen Gesellschaft zertifizierte systemische Beraterin, Therapeutin und Supervisorin. Und ihr Spezialthema ist die verbale Kommunikation. Sie lebt in Hannover und arbeitet als Trainerin, Coach, Referentin und Supervisorin mit Fach- und Führungskräften und ganzen Teams. Im Dezember 2023 erschien ihr Buch Überzeugend sprechen in Podcasts und Videos bei Springer Gabler. Und Jessica und Jutta kennen sich über ihre Lehrtätigkeit an der HAWK Hildesheim im Schwerpunktbereich systemische Beratung. Jetzt wünsche ich viel Spaß mit dieser Folge.
Liebe Jutta, so schön, dass du heute im Podcast bist. Ich freue mich sehr. Denn wir beide haben uns vor vielen Jahren kennengelernt an der Hochschule und seitdem eigentlich gar keinen Kontakt mehr gehabt. Und jetzt habe ich dich auf LinkedIn wiederentdeckt, weil du so ein Thema mitbringst, was mich selber sehr herausfordert. Und ich freue mich sehr, dass wir beide heute sprechen können. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr aufs Gespräch.
Ich mache seit über 4 Jahren diesen Podcast und setze mich einfach immer so an mein Mikro und spreche los. Dann hast du ein Buch geschrieben, Überzeugend sprechen in Podcast und Videos. Und ich denke mir so, spreche ich denn überhaupt überzeugend? Könnte ich noch überzeugender sprechen? Und ich muss dir gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt vor diesem Gespräch, weil ich so denke, wie kann ich denn wirklich gut sprechen? Und es ist nicht nur, glaube ich, für mich relevant, sondern wir sprechen ja in Beratung, Therapie, Coaching eigentlich so viel. Das ist ja unser Hauptinstrument und deswegen finde ich, sollten wir es in dieser Folge mal ins Zentrum holen.
Das finde ich so schön, so, so schön. Und vor allem für diese beiden Kontexte mal zu schauen, was da Stimme bedeutet. Denn es ist ja durchaus ein bisschen unterschiedlich, ne? Ob wir in einem Podcast sprechen oder in einem Gespräch mit einer Klientin oder einem Klienten, wo jetzt keine Aufnahme nebenbei läuft.
Ah, okay. Wo ist denn da für dich der Unterschied?
Ja, ein ganz, ganz großer Unterschied ist, wenn wir jetzt zum Beispiel miteinander reden, dann sprechen wir zwar miteinander, aber uns ist ja von Anfang an bewusst, dass es Mithörende geben wird. Ne, jetzt vielleicht nicht in diesem Moment der Aufnahme, aber später. Das heißt, wir sprechen miteinander und haben gleichzeitig ein Publikum im Hinterkopf, wo wir natürlich auch immer so einen Nebenfilm laufen lassen. Also das wäre jetzt so ein Aspekt vom überzeugenden Sprechen, dass wir das tun, wo wir eben überlegen, was sind vielleicht so Fachwörter, die man möglicherweise erklären müsste, wo wäre es anschlussfähig, es vielleicht so oder so zu formulieren. Also sprich, dass wir auch für die Zuhörenden mitdenken. Und das machen wir natürlich in der systemischen Beratung oder im Coaching oder der Supervision nicht. Das wäre ein bisschen komisch, wenn wir das da tun würden. Sondern da sind wir ja ganz im Moment und ganz bei denen, die dann tatsächlich anwesend sind.
Und darf ich dir da gleich mal widersprechen?
Sehr gerne.
Ja, alles aus der Haltung von absolutem Respekt für deine Expertise. Aber Ich erzähle manchmal meinen Weiterbildungsteilnehmenden auch sowas wie, dass wenn ich in einem Beratungsgespräch bin, dass ich so mitlaufen lasse von, was würde meine Supervisorin dazu sagen? Oder wenn mein Praktikant, meine Praktikantin dabei wäre, was würde sie hören oder sehen oder wahrnehmen? Und baue mir selber tatsächlich auch in Beratungsgespräche so eine Metaebene ein, so eine Art Beobachterin-Position, weil ich glaube, dass das ganz wertvoll sein kann, sich selber eben auch zu beobachten.
Ja, genau, da sprichst du ja was an, was, finde ich, das systemische Arbeiten auch ausmacht, dass wir natürlich immer, also gerade wenn wir on sind, ja, wenn wir in unserer beruflichen Rolle sind, natürlich so eine Metaebene mitdenken und mitspüren. Und mir geht das ganz genauso wie dir. Also ich habe dann auch meine Supervisorinnen, meine Ausbildenden, meine Kolleginnen, Kollegen, manchmal Freundinnen, Freunde, so im Ohr. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie dir das geht. Das berichten mir auch meine Klienten. Ja, also manche Klientinnen und Klienten, die sagen, ich habe dann wie so eine kleine Jutta auf der Schulter sitzen in bestimmten Situationen. Und das hilft mir dann. Das ist immer sehr witzig, weil es uns als Profis hilft. Aber wo sind wir so anders als die Klienten? Ne? Also, das ist durchaus ein ganz, ganz wichtiges Merkmal dieser Arbeit, sich darüber auch bewusst zu sein. Ich
Ja.
würde halt in Bezug aufs Podcasten oder auf Videopodcast oder sowas vielleicht nochmal so eine andere Ebene dazu nehmen. Da geht es ja vielleicht auch darum, eine bestimmte Wirkung zu erzielen, zum Beispiel etwas zu vermitteln. Ja, das haben wir ja auch im Unterricht, ja, wo wir dann vielleicht uns überlegen, wie machen wir denn das? Wie vermitteln wir das? Wie bauen wir vielleicht die Rede auf, sodass sie möglicherweise nicht ganz unserer Logik innerlich entspricht, sondern sehr anschlussfähig ist für die Rezipienten? Und das würde ich sagen, das ist ja teilweise in einem Gespräch, wo man wirklich auch ganz viel in Resonanz gehen kann, wo man auch mitbekommt, vielleicht oder im besten Fall mitbekommt, wenn jemand gerade noch mal eine zusätzliche Schleife benötigt oder auch einfach rückfragt. Das haben wir ja in diesen Formaten nicht. Das heißt, ich muss da viel irgendwie, ja, mir vorstellen und auch wirklich ein bisschen planen, damit dann diese Wirkung oder dieses, ich habe das im Buch, überzeugendes Sprechen, ja, damit es dann gelingen kann. Das ist vielleicht so ein Unterschied.
Okay. Und wenn ich mir so vorstelle, ich weiß so ungefähr, was ich transportieren möchte in meiner Podcast-Folge. Ich weiß ja, dass ich das nicht immer linear ins System reinbringen kann, aber es gibt dieses Skript. Was ist dann deiner Meinung nach für das tatsächliche Sprechen relevant?
Ja, also erstmal dieses Skript zu haben, ist, glaube ich, schon ganz, ganz wertvoll. Ne? Also zu wissen, worüber ich reden will, wen ich auch meine, wen ich adressieren möchte. Und dann gibt es ja manchmal so Themen, also wie das, worüber wir jetzt reden. Ne? Ich habe darüber schon ein paar Mal erzählt. Und dann wäre ja so eine Gefahr, das hat man auch übrigens in systemischen Beratungen oder anderen Kontexten, dass man dieses Wissen, was ja vorhanden ist, dass man das sozusagen so abspult. Ja, du fragst die Frage und ich kann da sofort drauf antworten. Das wäre so aus dem schnellen Denken heraus, ja, zack, kann ich das abrufen. Und dieser Einladung im Grunde zu widerstehen und stattdessen den Inhalt wieder neu zu denken.
Aha.
Ja, und das nennen wir in der Fachsprache Sprechdenken. Also ich muss quasi mich selber in einen Zustand bringen, wo ich das, was ich eigentlich schon sehr gut weiß und sehr gut kenne inhaltlich, aber in dem Moment wieder neu denke. Und das bezieht sich auf Sachen, wie wir jetzt miteinander reden. Wir sprechen ja frei, ne? Also ich habe jetzt hier nichts ausgearbeitet, was ich ablese. Aber es gibt ja durchaus auch mal Momente, wo das anders ist, ne? Also wo man vielleicht wirklich ein Skript hat. Und selbst mit Skript wäre das eben so, dass man beim Lesen diese Inhalte wieder neu denkt, neu erfindet in dem Moment, ganz präsent ist und dann natürlich auch sich eher darauf verlassen kann, dass die Stimme genau das macht, was sie machen soll. Ja, dass die Betonung ganz intuitiv genau so sind, wie sie sein sollen. Die Atmung genauso funktioniert, ganz natürlich. Und es haut uns eben manchmal raus, wenn wir davon abweichen. Das wäre so ein kleiner Fehler, ja, der halt passiert, wenn wir aufgeregt sind, wenn wir vielleicht in Stress geraten oder vielleicht auch einfach noch nicht so eine Übung haben, ja.
Ja, ich merke bei mir, dass ich, wenn ich das, also je wichtiger mir ein Thema ist, desto anstrengender empfinde ich meine eigene Atmung. Dass ich so denke, ich komme dann so wie aus so einem natürlichen Atemflow raus und denke dann so, hey, wieso atme ich denn gerade so anders? Das ist etwas, was ich bei mir beobachte.
Ja, da bist du nicht allein. Das ist also wirklich etwas, was ich ganz häufig erlebe in meinen Coachings, in meinen Stimm- und Sprechtrainings. Besonders tatsächlich bei Fachleuten, wenn sie Vorträge halten, ne, oder eben so vielleicht sogar ein Interview geben, dass dann etwas, was ja automatisch läuft, unsere Atmung, ne, die wird ja normalerweise steuern wir die nicht bewusst. Das läuft einfach so perfekt, fein abgestimmt von ganz alleine. Sehr wirklich faszinierend. Und wenn wir jetzt aber so länger referieren oder vielleicht es auch besonders gut machen wollen, dann kann es natürlich dazu kommen, dass dir das Sprechen den natürlichen Atemfluss ja unterbricht, beziehungsweise unser Wollen, ja, unser Denken dazu führt, dass wir ein bisschen uns verkrampfen, was die Atmung angeht. Und wenn das erstmal aus dem Lot geraten ist, ist es total schwer, und das wirst du wahrscheinlich so erfahren haben. Es ist total schwer, dann wieder in eine natürliche Atmung reinzukommen, weil dann manchmal die Muskulatur etwas macht, was wir Festsprechen nennen. Also die Muskulatur verkrampft sich so ein bisschen. Ist jetzt kein dramatisches Problem, das geht dann auch wieder von alleine weg. Meistens, wenn man halt eine Pause macht, dann wundert man sich wieder, kann man wieder ganz normal atmen, ja. Aber während des Sprechens ist das eben schwer, dann da wieder von frei zu kommen. Und das vermute ich mal, steckt dahinter. Ist das richtig?
Hört sich jetzt zumindest erstmal so an, als könnte das passen, dass ich so
Ja.
denke, selbst wenn ich dann so durchatme und so sage, hey, komm, atme mal normal, dass ja, dass das dann nicht so ganz einfach geht. Genau wie du sagst, irgendwie häng ich dann so fest, ja.
Ja. Ja, du kannst halt mal gucken. Manchmal, also es gibt so quasi zwei Richtungen, die man festhängen kann. Und zwar ist die eine, dass man zu viel atmet während des Sprechens. Das sieht man eigentlich ganz gut, wenn dir das jetzt heute hier passieren würde. Wir sehen uns ja jetzt hier auch im Zoom-Meeting. Dann würde man sehen, dass die Schultern immer höher rutschen und dass der Oberkörper sich halt gar nicht mehr so richtig absenkt zwischendurch. Meistens hört man es auch ein bisschen an der Stimme, weil die Stimme dann nicht drin auf den Punkt sprechen kann. Und das andere ist eben zu wenig atmen. Das sind dann die Leute, die, ich versuche das jetzt mal zu imitieren. Ja, wenn ich jetzt immer weiter sprechen würde und weiter, ich kann das jetzt eine ganze Weile lang machen. Jetzt merke ich aber schon, eigentlich müsste ich jetzt atmen, mache das jetzt aber nicht, spreche weiter und weiter und weiter. Jetzt langsam wird es richtig anstrengend, ja. Und jetzt müsste ich eigentlich irgendwann mal so eine richtige Pause machen und dann hört man noch so ein Geräusch. Und wenn ich jetzt sofort weiterspreche und das nicht gewohnt bin, kann das schon genug gewesen sein, dass ich mich verkrampfe. Ja, so im Grunde, es klingt jetzt so ein bisschen gemein, aber im Grunde wäre so die Idee, diese Inhalte, die du vermitteln willst, einer guten Freundin zu erzählen, einem guten Freund. Da hat man nämlich meistens dieses Problem mit der Luft nicht.
Ja. Und ich glaube, dass das auch die Stellen sind, die mir besonders Freude machen, wenn ich so richtig, ich sag mal, mit mir cool bin, wenn ich genau weiß, was ich transportieren möchte, oder wenn ich einfach auch so aus einer Sitzung erzähle, wie ich sie letzte Woche hatte, dann ist da so viel Leidenschaft und so viel Hingabe, dann fließt es einfach so, würde ich sagen.
Ja, und das kann man eben versuchen, auch für sachliche Themen, ja, wo man vielleicht nicht das tolle Erlebnis in der letzten Woche zu hatte. Auch da kann man eben gucken, und das geht aus der systemischen Haltung oder mit dem systemischen Wissen ganz gut, finde ich. Wo ist denn in mir so ein Anteil, der damit sehr viel anfangen kann. Vielleicht was Emotionales, ja, oder wo sich in mir etwas regt. Also womit kann ich mich denn in Verbindung setzen, auch bei einem scheinbar sehr sachlichen Thema und damit in Resonanz gehen?
Okay, also das heißt, du würdest sagen, auch wenn es um das Thema Sprechen geht oder Vorträge halten, Podcasts sprechen, dann dürfen wir erstmal verschiedene Anteile in uns zusammenrufen. Arbeitest du im Coaching auch mit inneren Anteilen?
Genau, sehr, sehr gerne. Ich glaube, also ich finde, dass das wirklich ein guter Zugangsweg ist fürs Sprechen und dass da unglaublich viel Potenzial drin liegt, das zu reflektieren, ja, auch mal zu gucken, ja, welcher innere Anteil natürlich, aber auch welche Rolle, auch welche unterschiedlichen beruflichen Rollen kommen denn damit rein? Vielleicht sogar welche unterschiedlichen Lebenswelten, ja, denn manchmal haben wir ja so vor Augen, wenn es um Fachvortrag zum Beispiel geht oder so ein Fachpodcast, dass wir da rein fachlich unterwegs sind, rein als Fachmensch. Vielleicht ist ein bisschen klar, dass wir auch Privatmensch sind. Aber man könnte sich natürlich auch fragen, welcher Aspekt aus meinem Privatbereich, ja, aus meiner privaten Lebenswelt, darf denn da durchaus mit rein schwingen, mit rein klingen. Das heißt nicht, dass man ganz viel private Geschichten erzählen muss, dass man das sehr wohl natürlich entscheiden kann, mit welcher Dosis. Aber dass man, wie ich gerade sagte, diese Ressource, wie ist es denn, wenn ich mit einer Freundin, mit einem Freund rede, das mit reinnehme in mein Sprechen. Und das kann wirklich sehr große Entlastung schenken, weil, also zumindest ist das meine Erfahrung in den Coachings, dass es irgendwie manchmal wie eine Verwechslung gibt, was Leute glauben, wie sie in ihrer beruflichen Rolle klingen sollen. Ja, wie klingt denn sachlich? Wie klingt denn seriös? Wie klingt denn wissenschaftlich? Und das wissen, glaube ich, wir einfach manchmal gar nicht. Wir dürfen das auch neu erfinden, wie das klingt. Und da helfen eben diese Rollenwelten oder die inneren Anteile.
Ja, habe ich so noch nicht gehört, Jutta. Danke, dass du das hier mit uns teilst. Und ich finde es aber so charmant, weil ich so denke, ich kenne das auf jeden Fall von mir, so dieses, ich muss das so wissenschaftlich, professionell rüberbringen. Und dass dann eben ja dieser Flow so ein Stück weit darunter leidet. Geht bei mir voll in Resonanz.
Ja, das ist spannend. Ja, und ich glaube, das geht vielen Fachleuten so, auch in der, auch abseits jetzt von Podcasts und Videos. Ja, wie klingt denn Neutralität? Wie klingt denn Lösungsneutralität? Klingt die stimmlich neutral oder ist die in der Sache neutral? Kann die stimmlich aber einen starken Ausdruck haben? Ja, weil das vielleicht gesund ist, weil das auch wach macht.
Wow, du eröffnest mir hier gerade so eine ganz neue Welt. Kommen wir mal zum Thema Stimme, weil ich glaube, das war so eine meiner großen Freuden jetzt für unser Gespräch. So, ich höre dir einfach auch so gerne zu, weil ich das Gefühl habe, dass deine Stimme anders ist. Also, dass sie irgendwie trainierter ist oder dass sie klarer ist oder so. Ich stelle dann meine Stimme daneben und denke mir so, ach, so ein Vergleich, das macht eigentlich wenig Sinn. Aber ja, ich würde sagen, deine Stimme klingt trainierter. Was würdest du gerne zum Thema Stimme sagen?
Ja, ich finde das eine spannende Rückmeldung. Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Da freue ich mich drüber, dass du mir gerne zuhörst. Ich selber nehme das natürlich nicht so wahr, ne? Das ist natürlich mein Beruf. Ich habe da viele Jahre Ausbildung zu gemacht. Natürlich bilde ich mich dazu weiter. Und ich denke auch durch das Lehren des Themas trainiert man sich ja auch immer weiter. Das ist ja das Schöne, wenn man ein Thema unterrichten darf, ne? Das kennst du. Da lernt man immer am meisten. Und natürlich ist Stimme, wie auch wenn wir ans Singen denken oder an andere Musikinstrumente, ganz, ganz viel auch mit Training verbunden. Also ein Musikinstrument, wenn man jetzt an Klavier zum Beispiel denkt, Da würde man ja nicht auf die Idee kommen, dass man sich einfach ransetzt und dann total die coolen Konzertstücke dann bewältigen kann. Das geht nicht, ne? Man muss ein bisschen auch Fingerfertigkeit haben, Geschmeidigkeit und so weiter. Natürlich kann sich aber jeder Mensch ins Klavier setzen und da irgendwas Schönes produzieren, auch ganz intuitiv. Und beim Sprechen bei Stimme ist es ein bisschen anders. Wir alle sprechen jeden Tag. Wir sind alle trainiert und achten ja, du achtest ja auch drauf, wie du sprichst, was du sagst. Und dennoch gibt es eben diesen Aspekt des Trainings, wo man eben wie bei einem Pianisten, einer Pianistin eben so Fingerübungen macht. Und das wäre halt bei der Stimme, beim Sprechen tatsächlich zum Beispiel das Artikulationstraining. Das wäre zum Beispiel, dass man bestimmte stimmliche Bereiche ausformt, ja, so die stimmliche Range zum Beispiel trainiert, dass die flüssig läuft. Das wäre auch zum Beispiel Stimmtechnik zu beherrschen, dass man lange mühelos sprechen kann. Das geht auch darum, zum Beispiel eben genau das, was du vorhin angesprochen hast, mitzubekommen, wann man mit der Atmung vielleicht aus dem Lot geraten ist und gegensteuern zu können. Das gehört halt alles mit dazu. Und naja, letzter Aspekt vielleicht, und dann kannst du ja mal gucken, was dich da interessiert, vielleicht zum Vertiefen, ist da noch der Ausdruck. Ja, also wir haben ja nicht nur diesen Ausdruck verfügbar, den wir jetzt gerade an den Tag legen, sondern wir sprechen ja anders, wenn wir privat sprechen. Ich spreche anders, wenn ich als Mutter spreche, als Nachbarin, als Kollegin, als Büronachbarin und so weiter. Also wir haben auch einen unterschiedlichen Ausdruck, je nachdem, in welcher Rolle wir uns gerade befinden. Und auch das kann man ja ein bisschen trainieren, ja, dass man guckt, wie will ich denn zum Beispiel auf einer Bühne einen Vortrag halten? Kann ich da meine Präsenz noch ein bisschen steigern? Was braucht es denn, um diese Präsenz zu steigern? Und da sind wir eben in diesem Bereich des geformten, des vielleicht ein bisschen trainierteren Sprechens.
Ich kenne so ein paar Artikulationsübungen und habe auch, als wir mit dem Podcast angefangen haben, mich dafür interessiert. Ich hatte allerdings nie so wirklich das Gefühl, dass wenn ich so Übungen mache mit T, K, also so, ne, P, T, K, so spuckend auszusprechen oder so, dass das wirklich einen Unterschied macht. Wie lange muss ich das denn trainieren, damit ich einen Effekt spüren würde?
Ja, also erstmal vielleicht eine Rückmeldung an dich. Du sprichst, finde ich, sehr deutlich. Also du müsstest jetzt aus meiner Sicht das gar nicht unbedingt trainieren, weil du sowieso schon die sehr, sehr schön ausformst, diese Laute. Ja, und das wäre zum Beispiel eher etwas für jemanden, für eine Person, die diese Laute eher dumpf spricht. Also, ne? Dumpf spricht zum Beispiel. Oder so ganz verschluckt. Ja, verschluckt oder verschluckt. So, und das gibt eben Menschen, die so reden, und denen hilft das dann, diese Artikulation zu trainieren und aber auch nochmal wirklich zu gucken, wo brauche ich denn das? Ja, wo sollte ich die denn auch tatsächlich deutlich sprechen? Denn das ist ja auch nicht in jedem Wort, ja, sondern das sind eben zum Beispiel in den betonten Wörtern. Das ist ganz besonders wichtig. Und sonst darf ich vielleicht auch mal so ein bisschen schleifen. Aber zurück zu deiner Frage, wann bringt mir denn das oder etwas, wenn ich so übe? Ich glaube, es macht ihm Sinn zu verstehen, genauso wie bei diesen Klavierübungen, wozu welche Übung gut ist. Und dann kann man eben so ein bisschen auch gezielter vorgehen. Und das, was du gerade vorgeschlagen hast mit dem P-t-k, das finde ich, ist halt eine super gute Übung, um mal so den Körper in Wallung zu bringen, ja, die Artikulation zu aktivieren, ohne dass dafür dann eine ganz große Verbesserung oder so nötig ist. Also bei dir wäre es, glaube ich, wie gesagt, nicht nötig, ja, so.
Okay, ja. Vielleicht ganz kurz dazu, weil du sagst, ich spreche deutlich. Ich habe halt in meiner Jugend 12 Jahre Kindertheater gemacht auf einer Freilichtbühne. Und da ging es darum, dass sich manchmal so Menschen, die uns da irgendwie trainiert haben, die mit uns Stücke eingeübt haben, sich so in die allerletzte Reihe gesetzt haben, in Reihe 17, sage ich jetzt mal so, und dann musste man quasi durch den Wald bis dorthin sprechen, und zwar so, dass es noch wohlartikuliert ankommt und eben nicht so ein Brei ist. Von daher kann das sein, dass ich dieses Training so automatisch mitbekommen habe, weil ich sehr oft mir innerlich vorstelle, jemand sitzt sehr weit weg. Das ist manchmal im Mikro, finde ich gar nicht so einfach, aber ich stelle mir das tatsächlich innerlich vor, dass ich zu jemandem wie durch den Wald spreche, der da ganz hinten sitzt. Und das könnte sein, dass ich es deswegen so automatisch auch ein Stück weit trainiert habe. Und ich finde das so passend, was du sagst, dieses ich muss wissen, welche Übung ist auch für welche Stelle. Weil ich glaube, das, was ich mir wünsche, wäre vielleicht eher dieses die Range trainieren, hast du gesagt. Was ist das?
Ja, also erstmal beantworte ich gleich. Ja, erstmal möchte ich dir eine Rückmeldung geben zu dieser Übung, die ihr gemacht habt. Ich kann mir das super gut vorstellen, dass du das damals so verinnerlicht hast, dass dir das eben für heute sehr viel nützt. Und das höre ich ja auch an deiner Stimme, die trägt, ja, die ist sehr resonanzreich, die ist sehr rund und stabil. Und das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass du eben nicht nur bis 2 Zentimeter vor dir denkst, ja, sondern in der Präsenz, von der Präsenz her eben ein bisschen weiter sprichst. Und das finde ich nämlich ganz spannend in der Stimmarbeit, dass ja unsere Vorstellung davon, wen wir erreichen wollen, bis wohin die Stimme tragen soll, die macht eben was mit unserer Stimme, mit unserem Körper, mit unserer Energie, mit der Muskelspannung, mit dem Tonus, sagen wir. Und stellt dann wirklich intuitiv, da müssen wir nicht irgendwie überlegen, wie weit öffne ich den Kiefer und so, sondern intuitiv den Körper richtig ein. Und das ist ein großer Schatz, den du da dann erlebt hast. Voll schön. Und das
Ja.
hilft dir ja wahrscheinlich nicht nur im Podcast, sondern halt auch in Lehrsituationen, ne? Ja, ganz toll. Ja, genau. Und zu deiner Frage, die Range erweitern. Das kann man auf verschiedene Ebenen beziehen. Das eine ist zum Beispiel, dass wir, wenn wir so miteinander reden, reden wir recht entspannt miteinander. Die Stimme ist immer wieder auch tief, ja. Wir gehen immer wieder in unsere Wohlfühlstimmlage hinunter. Wenn wir jetzt ein bisschen größeres Publikum haben und einen Vortrag, meinetwegen vor 200 Leuten halten, dann wäre das durchaus denkbar, dass die Stimme in einem gesunden Rahmen ein wenig höher geht, in die sogenannte Vortragslage, und darin spricht. Das ist nicht schlimm, das ist also ganz normal. Wir sind dann ein bisschen lauter, ein bisschen wirken, ein bisschen engagierter. Das ist also was ganz Natürliches, was passiert. Hier ist es aber zum Beispiel manchmal so, dass Stimmen, wenn sie nicht trainiert sind, das nicht gut leisten können über einen langen Zeitraum. Die werden dann angestrengt. Und das wäre zum Beispiel etwas, was man trainieren könnte im Sinne Range, ja, dass man auch in dieser höheren Vortragslage ganz sicher und stabil sprechen kann. Ja, das wäre so auf der stimmlichen Ebene. Und ein ganz anderer Bereich ist halt der Ausdruck, ne, so dass man eben auch mal guckt, was ich ja vorhin schon angesprochen habe, wie klinge ich denn, wenn ich ganz engagiert bin, wenn ich verführerisch bin, wenn ich überzeugen will, wenn ich was ganz sachlich erklären will, wenn ich vielleicht schimpfe. Aber oder meine Kritik äußere, also ganz ernst, vielleicht wäre dann trotzdem gewaltfrei. Wie klinge ich denn da? Welche Unterschiede gibt es, die ich möglicherweise auch bewusst ansteuern kann?
Ja, die Range trainieren, würde ich sagen, haben wir beide vielleicht ja auch wieder intuitiv gelernt. Denn an der Hochschule habe ich sowas wie eine Blockwoche bekommen. So, Jessica, du machst jetzt eine Woche von 9 bis 17 Uhr Seminar. Und dann musste ich mir ja auch irgendwas aneignen, um 4 oder 5 Tage am Stück von 9 bis 17 Uhr sprechen zu können. Und ich glaube, da habe ich auch wieder was trainiert, ohne dass ich sagen würde, ich habe das jetzt so trainiert.
Ja. Und das ist ja gut gegangen bei dir. Ja, also das muss man jetzt wirklich mal sagen. Da kannst du deinem Organ, ja, deinem Körper so dankbar sein. Denn das ist nicht unbedingt immer der Fall. Also
Okay.
es gibt genug Menschen, die in der Lehre, egal wo das jetzt ist, das kann egal, es könnte auch in der Kita sein, die viel sprechen müssen und wo die Stimme sich nicht gut arrangiert und krank wird. Und das wiederum kann eine sehr, sehr große Belastung sein für die Menschen. Du hast es eingangs gesagt, wir arbeiten mit Stimme. Wenn die Stimme dann nicht funktioniert oder schon nach 2 Stunden schmerzt so stark, dass man nicht mehr sprechen möchte, dann ist das eine ganz starke Einschränkung.
Vielleicht ganz kurz dazu, Jutta, wenn ich dich hier schon mal heute am Mikrofon habe. Ich habe für meine Weiterbildung Videos aufgenommen, so Lehrvideos, damit ich bestimmte Dinge aus der Systemtheorie nicht immer wieder neu erzählen muss, weil sich das natürlich auch wiederholt. Und ich habe dafür zweimal einen Termin gemacht mit jemandem, der das filmt, damit ich nicht beide Funktionen haben muss, sondern ich war die Expertin und dann gab es den Videografen, der das technisch festgehalten hat. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm verabredet war, war ich genau einen Tag vorher heiser und frage mich bis heute, wie kann das sein, weil ich in der Hochschule sagen würde, ich war nie heiser. Im Theater, wo ich teilweise auch gesungen habe und so, war ich nicht heiser. Hast du einen Link, was da los ist?
Ja, das ist spannend. Was glaubst du selbst? Warst du da aufgeregt, angespannt?
Also wenn ich jetzt sagen würde, nein, dann wäre das sicherlich nicht passend. Klar, weil klar ist, das ist dann auch safe. Das ist dann gesichert für so ein Video macht man nicht, um das einmal abzuspielen, sondern vielleicht 100 Mal oder 200 Mal. Klar war ich aufgeregt, klar wollte ich das auch gut machen.
Ja.
Aber ich kannte einfach diese Heiserkeit überhaupt nicht. Und es, dadurch, dass das beim zweiten Mal wieder passiert ist, hatte ich so gedacht, das muss doch irgendein Muster sein, weil das kann doch jetzt nicht, also an was soll das liegen, wenn ich ansonsten mich nicht erkältet fühle oder so. Also du würdest sagen, die Aufregung schlägt sich dann vielleicht so auf die Stimme oder auf das ganze
Ja,
System.
also genau, Aufregung hat tatsächlich diese Macht, weil ja der Muskeltonus steigt, ja, und einfach ganz viel Spannung sich festsetzen kann. Und ich finde es halt immer interessant, in welchen Kontexten das dann auftritt. Wenn wir zum Beispiel so live unterrichten, dann können wir uns ja auch meistens bewegen. Ja, selbst wenn wir online unterrichten, also ich mache ganz viel auch im Stehen, ne, dann hampel ich hier rum und so weiter, dann kann ich ja meine ganze Aufregung, die ja ganz viel Bewegungsenergie ist, kann ich da umsetzen. Und das führt dann manchmal dazu, dass die Stimme gar nicht erst heiser wird, weil die Bewegung raus kann. Ja? Und wenn wir aber wissen, das ist jetzt irgendwie Videoaufnahme, man sitzt da vielleicht vor dem Mikro oder man kann sich dann nur in einer ganz bestimmten Bandbreite bewegen, dann kann das schon dazu führen, dass diese Bewegungsenergie im Körper feststeckt und der Kehlkopfbereich, der ist ja wirklich nur von Muskeln gehalten. Ja, also da gibt es ja kein Gelenk, wo der Kehlkopf dran sitzt. Und wenn da zu viel Kraft, zu viel Muskeltonus ist, kann das durchaus sein, dass die Stimme dann mit Heiserkeit reagiert. Also es wäre halt vielleicht spannend, dann mal zu gucken, wenn du das erlebst, ob es dir hilft, in Bewegung zu kommen, ja, dass du dann wirklich vielleicht tanzt oder irgendwie dich abreagierst, ein paar Treppen läufst, was Schönes machst, um eben diese Bewegungsenergie auch wirklich in Bewegung umsetzen zu können.
Treppenlaufen ist bestimmt für mich nichts Schönes,
Nicht so
aber
schön, ne?
nicht so schön. Tanzen eher. Nein, aber ich finde das so spannend, was du sagst, weil meine Erfahrung bei dem ersten Videodreh, wo meine Stimme gut funktioniert hat, sage ich mal, habe ich immer wieder die Rückmeldung bekommen, ich muss auf so eine, in so einem bestimmten Kästchen stehen bleiben. Und wir haben dann tatsächlich auf dem Fußboden mit Klebeband auch so ein Kästchen abgeklebt, weil ich immer wieder da rausgegangen bin. Und dann war so, Jessica, geh wieder zurück. Und ich so denke, vielleicht habe ich das ja auch abgespeichert. Dieses, für Videos darf ich mich nicht bewegen. So, weil ich meine, in der Hochschule ist das wirklich so, dass ich nicht mal diese Idee vertrete, ich muss als Lehrperson vorne stehen, weil in meiner systemischen Haltung denke ich immer, wo ist denn vorne und für wen ist vorne wo? Und ich so denke, vorne kann ja auch hinten sein. Ich kann ja auch mit in einem Stuhlkreis sitzen und auch dort Inhalte vermitteln, ohne dass ich irgendwo vorne stehen muss. Und habe da das Gefühl, ich darf die ganze Zeit machen, was ich will.
Ja, das kann ja wirklich sein, dass das der Grund war. Ja, denn das ist eben häufig genau das Problem, ne? Sobald du dich aus dem Bild, Ausschnitt rausbewegst, ist das Video nicht gut. Aus systemischer Sicht doch wieder, das ist ja etwas, was ich ganz, ganz gerne mache bei solchen Fragen, wäre eben das zum Gesprächsthema zu machen mit dem Videomenschen und zu gucken, können wir. Ja, den Kontext verändern, können wir die Situation verändern, damit es dem physischen, dem menschlichen System gut geht. Ja, und wenn es eben dem menschlichen System gut geht, wenn es in Bewegung ist, dann gibt es ja vielleicht eine andere Kameraführungstechnik, ja, und ein anderes Bild, was genutzt werden kann.
Ah, voll
Könnte
spannend.
man ja auch überlegen. Ja, also wer passt sich an wen an? Das ist wieder super systemisch, dass wir das fragen, und wenn das vielleicht wirklich nur zweimal im Jahr stattfindet, so eine Aufnahme, dann kann man ja immer fragen, lohnt es sich jetzt, dass der Mensch in dem Fall, also du, sich da komplett eine neue Sprechtechnik, ja, wie spreche ich auf einem mini kleinen Platz, total lebendig und gar nicht heiser, mühselig beibringt? Oder findet man jemanden, der eine andere Kameratechnik kann und macht sich das Leben leicht?
Ja, oder traut man auch den Menschen zu, dass wenn sie etwas bei mir buchen, dass sie es dann auch aushalten, wenn es ein bisschen wackelig ist, weil wenn der Inhalt halt interessant ist und cool ist und rüberkommt, dann ist vielleicht auch dieses, die Kamera folgt dann nochmal und ist nicht die ganze Zeit so super starr, den Menschen zuzutrauen, dass es auch mal wackelt. So.
Ja,
Ich
genau.
super spannend. Ja.
Ja, finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, ja. Also ich sage immer, in meinen Coachings und Seminaren, wer schon mal bei mir war, weiß das, einer der goldenen Regeln: Es darf dir dabei gut gehen. Und da wirklich auch nochmal zu überprüfen, wie die Bedingungen sind und ob es an den Bedingungen etwas gibt, was man dafür ändern kann. Und das gilt ja, ne, für unsere Klientinnen und Klienten, das gilt aber auch für uns selbst, wenn wir ja einfach Leistung erbringen, wenn wir Inhalte vermitteln wollen. Ja, dann darf es uns dabei gut gehen.
Ja, und also für mich ist das hier jetzt gerade richtig Gold wert, weil wenn ich Podcast einspreche, so Solo-Folgen, wo ich mit mir alleine bin, dann wedel ich immer voll krass mit den Armen und denke mir so, wie gut, dass das jetzt niemand sieht und macht da so riesengroße Kreisbewegungen und so, wo ich so denke, wieso mache ich das? Aber wahrscheinlich, weil mein Körper das einfach so drin hat, dass Sprechen auch Bewegen heißt. Und es gibt immer mal die Überlegung von Theresa und mir, ob diese Solo-Folgen nicht auch mit Video sind. Und ich meine jetzt genau zu checken, wieso ich das nicht mache, weil das dann bedeutet, dass ich mich wieder vor Zoom setze und dann denke, ich darf mich nicht mehr bewegen. Und wenn wir beide jetzt sprechen oder mein Gesprächsgegenüber, ja, sowas wie nickt und lächelt und ich auch, dann habe ich das Gefühl, Bewegung ist ist erlaubt oder sowas wie natürlich.
Ja, das ist so, so schön, was du gerade beschreibst, weil Stimme wirklich davon so lebt, ja, dass da eine Innenbewegung ist und da ist eine Außenbewegung und das darf harmonieren, das darf zusammenspielen. Und ja, vielleicht ist das ja so ein bisschen der, schließt das den Kreis zu dieser Anfangsfrage. Wie wollen wir denn wirken? Ja, und das kommen wir wieder zurück zu der Konstruktion, ne? Also was erwarten wir denn? Was erwarten denn aber vielleicht auch unsere Zuhörenden, Zuschauenden von dem, wie so ein Produkt aussieht oder wie es klingt? Ne, und da, genau, da kann man natürlich immer gucken, ne, finde ich das neu? Mute ich mich auch zu ein Stück weit mit meiner Art? Ich bin ja dafür. Und an welcher Stelle passe ich mich an, ja? Und das halt immer wieder zu überprüfen und zu gucken, ist es jetzt wirklich nötig, ja, dass ich mich anpasse? Dann darf ich das trainieren, dann darf ich da auch lustvoll sein, auch Lust dran verspüren, mich vielleicht weiterzuentwickeln und das vielleicht auch mit weniger Bewegung hinzukriegen. Das geht ja vielleicht sogar und sich dabei auch wohlzufühlen. Und vielleicht sagst du aber auch ganz umgekehrt, nee, meine Leute kennen mich so. Und die mögen mich genauso mit meinen kleinen Besonderheiten, ja, im positiven Sinne.
Ich finde das so spannend, weil wir könnten das jetzt auch auf so eine therapeutische Ebene heben und sagen, woher kenne ich das in meinem Leben, mich dann eher der äußeren Gegebenheit anzupassen, statt mein eigenes Ding zu machen und so zu sprechen, wie ich es gerade fühle, oder auch über die Außenbewegung meiner Innenbewegung Ausdruck zu verleihen, so und da bin ich mir sicher, da würden wir das ein oder andere Muster auch finden können.
Ja, total. Das ist ganz spannend. Also das ist ja häufig so ein Phänomen, dass gerade in so exponierten Redesituationen Muster auftauchen, die eben aus ganz anderen Lebensbereichen schon bekannt sind. Und das lohnt sich total, dann da mal hinzuschauen, um zu gucken, kann ich davon profitieren, das auch in diesen anderen Lebensbereichen ein bisschen anders zu machen, mir mehr zu erlauben. Und ich glaube, es ist ja sowieso immer eine Ambivalenz, ein Abwägen, wo wir uns eben anpassen und wo wir uns auch nicht anpassen. Passend zu sein, passend aufzutreten, ist ja schon von Vorteil, ne? Aber es hat natürlich immer seine Grenzen und das ist halt manchmal gar nicht so leicht herauszufinden. Und da hilft ja auch so ein Gespräch, ne? Oder mal eine Selbstreflexion.
Was würdest du sagen, die Menschen, die zu dir kommen, ins Coaching oder ins Sprechtraining, woran merken die, dass es Zeit ist, zu dir zu kommen?
Oh, das ist aber eine gute Frage. Ja, also manchmal merken die das, weil sie angesprochen werden, weil irgendwer aus dem Unternehmen zum Beispiel ein Feedback gegeben hat, dass das Kommunikationsverhalten manchmal nicht passt, dass es vielleicht bis langem gepasst hat, aber ab einer bestimmten Position, ab einer bestimmten Rolle ein noch feineres Kommunikationsverhalten erwartet wird. Ja, dann hat die Person quasi so ein, ja, ein Lernzwang, eine Lernnot und kann dann kommen. Das ist ganz spannend, weil die das ja meistens tatsächlich auch als Bereicherung empfinden, ja, so ein Feedback zu bekommen und jetzt sich weiterentwickeln zu können. Und das andere sind natürlich Themen, die eine Person selber an sich entdeckt. Dass sie zum Beispiel sagt, ne, ich komme mit der Atmung aus dem Gleichgewicht oder ich fühle mich einfach so unwohl, ich leide unter meinem Lampenfieber oder ich merke, die Gesprächsführung ist nicht ganz so zielführend, ich habe viele Konflikte oder habe das Gefühl, die Leute sind so kompliziert. Vielleicht liegt es aber auch ein Stück weit daran, wie ich mit denen in Kontakt trete. Und dann kommen sie sozusagen aus ganz eigenem Antrieb.
Das heißt also, es geht nicht nur um Stimme und Sprechen, sondern es geht dann wieder auch um Inhalt und deine Arbeit bezieht sich, ich sag mal, integral auf alle Bereiche, die da dran hängen.
Genau, also man könnte sagen, bei mir sind Menschen, die teilweise wirklich nur wegen des Sprechens da sind, wo wir auch nur daran arbeiten, aber natürlich immer der systemische Blick mit dabei ist. Das kann ich nicht abstellen, das geht nicht, bei dir wahrscheinlich auch nicht. Und dann gibt es eben Menschen, wo das ganz gemischt ist, wo von vornherein klar ist, es geht um die Beziehungsgestaltung, zum Beispiel zu Mitarbeitenden oder Teammitgliedern oder auch der eigenen Chefetage. Aber dabei spielt auch die Art und Weise der Kommunikation eine Rolle. Und dann ist das wirklich ein gemischtes Feld. Und es gibt das reine Feld der Kommunikation, also das systemische Feld, systemische Supervision, Führungscoaching, was jetzt erstmal gar nichts mit Stimme und Sprechen zu tun hat, wo natürlich aber Leute, die bei mir sind, manchmal nicht ganz drum rumkommen, weil ich natürlich manchmal ein Feedback gebe zu der Art und Weise, wie dann auch kommuniziert wird. Und das ist für sie natürlich dann auch vielleicht das Alleinstellungsmerkmal, dann mit mir zu arbeiten.
Voll schön. Ich kenne viele Menschen, die zurückmelden, dass sie ihre eigene Stimme überhaupt nicht hören können. Ich habe ja zum Beispiel auch so eine Speaker-Ausbildung gemacht, um auf der Bühne zu stehen und da pointiert mein Ding zu droppen. Und da musste man quasi sich jede Woche mehrmals selber aufnehmen. Und dann am nächsten Tag sich das anhören, was man da selber fabriziert hat, um sich permanent selbst ein Feedback zu geben und zu sagen, an welchen Stellen höre ich mir zu, an welchen Stellen drifte ich vielleicht gedanklich selber weg. Und ich kenne das auch, dass wenn ich Menschen einlade in den Podcast und sage, so willst du nicht mal kommen, ich finde dein Thema spannend, dass die dann sagen, nee, ich kann meiner eigenen Stimme aber nicht zuhören. Was ist das für ein Phänomen? Wie kannst du das erklären?
Ja, das ist eigentlich so schade, ne, dass wir uns selber so schlecht zuhören können. Das geht ja den meisten Menschen so. Dafür gibt es aber eine ganz einfache Erklärung tatsächlich. Denn wir selber hören uns immer über zwei Kanäle, wenn wir so sprechen. Über das, was wir in die Luft geben, den Luftschall, der kommt ja zu unseren Ohren zurück. Und wir hören uns immer auch über die Knochenleitung. Das ist so diese Vibration, die wir spüren, wenn wir beispielsweise so einen Summton machen und dann die Hand aufs Brustbein legen. Und das kann man einfach mal ausprobieren. Summton, kannst du auch mal selber machen, so einen tieferen Ton. Und dann vibriert das hier an den Knochen. Und diese Vibration, die kann natürlich nicht auf so einer Tonaufnahme landen. Das geht nicht. Da landet nur der Luftschall, der ja, ne, durch die Luft zum Mikrofon kommt und dann aufgenommen wird. Und wenn wir jetzt unsere eigene Stimme hören, hören wir das, was die ganze Welt hört und kennt, aber wir selber nicht. Wir selber hören uns immer über zwei Kanäle. Und jetzt kriegen wir nur einen Kanal zurückgespiegelt. Und das ist zutiefst verstörend, ja? Das ist wie eine fremde Person. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen. Und ehrlich gesagt kenne ich diverse Radioleute, die schon viel Erfahrung haben. Und ich fand das mal ganz schön, so ein Feedback von zwei Frauen, die sagten, ja, so langsam, Jutta, so nach ein paar Jahren haben wir uns an unsere Stimme gewöhnt. Ja, und also dass selbst solchen Leuten, wo man doch denkt, die hören sich doch ständig, dass denen das so geht, das finde ich so ein bisschen beruhigend.
Ja, und ich muss sagen, ich finde das so schade, weil ich glaube, meine Motivation, meine Dinge in die Welt zu bringen, ist so groß, dass ich so denke, und wenn ich es dann dahinterher ja nochmal hören muss, egal, weil das davor, das ist so cool und das vor allen Dingen natürlich auch das Feedback. Ich sage ja immer, ich würde diesen Podcast nicht mehr machen, wenn den niemand mehr hören würde. Wenn die Leute sagen, so Jessica, das Ding ist durch, du kannst jetzt aufhören, dann würde ich mir das auch zu Herzen nehmen. Aber solange die Zahlen so sind, wie sie sind, mache ich ja auch noch weiter. Und das ist ein so schönes Gefühl, dass ich irgendwie in Kauf nehme. Vielleicht hat das was mit meiner Leidensfähigkeit zu tun. Ich nehme in Kauf, mich dann auch immer wieder selber hören zu dürfen, müssen, sollen.
Ja. Ja, und du machst das tatsächlich. Also ich kenne diverse Podcasterinnen und Podcaster, die sich das nicht nochmal anhören. Wenn sie die Möglichkeit haben, ne, wenn sie nicht selber schneiden müssen, dann hören die gar nicht nochmal rein und schützen sich vielleicht auch so ein Stück weit selbst. Ne? Also man kann ja, ich glaube, das ist auch unterschiedlich. Manche können das gut, sich dann selbst hören, selbst wenn das vielleicht ein bisschen befremdlich ist. Und andere überwinden sich halt und wieder andere, die bringt das jedes Mal so ein bisschen durch den Wind oder durcheinander. Und dann kann man es ja auch entscheiden, ja, wie viel davon muss ich mir so geben.
Ja.
Ohne dass das heißen muss, dass man sich selbst nicht mag oder ein Problem mit dem Selbstwert hat, das würde ich da nie unterstellen, sondern das ist einfach ein bisschen komisch, sich selbst auf Aufnahmen zu hören. Geht mir genauso.
Okay. Ja, und das mit den, also dass das was mit dem Kanal der Knochenübertragung zu tun hat, das wusste ich tatsächlich noch gar nicht. Danke für diese Ausführungen.
Gerne.
Ich habe eine Frage, auf die ich mich eigentlich schon die ganze Zeit freue. Jetzt kommt sie. Mal sehen, was meine Stimme macht, wenn jetzt diese Frage kommt. Ich habe das schon häufiger erlebt, dass wenn Menschen sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, wenn sie zur Therapie gehen, wenn sie zur Beratung gehen, ich sag mal, wenn sie sich selber mehr entfalten, dass ihre Stimme sich dann verändert und dass, egal ob jetzt in der Aufnahme oder im direkten Gespräch, dass Menschen sagen, du hast früher so anders geklungen und du hast jetzt irgendwie wie eine andere Stimme. Beobachtest du das auch? Kennst du dieses Phänomen und was kannst du mir dazu rübersenden?
Also ich finde das eine spannende Beobachtung. Tatsächlich überlege ich gerade so, ob ich die so teilen kann. Also ich glaube, ich würde es anders beschreiben. Vielleicht ist es aber so ähnlich. Das können wir mal gucken. Also ich erlebe schon, dass Menschen sich in solchen Räumen, wo es um Weiterentwicklung geht, durchaus sehr unterschiedlich zeigen und auch unterschiedlich klingen. Ne, das kann sein, dass eine Person möglicherweise sehr viel Schutzschilder hochgefahren hat zu Beginn vielleicht einer Zusammenarbeit und dann sich auch von verschiedenen Facetten zeigen kann und dazu vielleicht auch eine Rückmeldung kriegt und da mehr Mut fasst, sich auch von diesen Seiten zu zeigen und das vielleicht mehr nutzt. Also das kann ich schon bestätigen. Ich spiegel sowas natürlich auch viel. Ich kann jetzt, also ich teile noch nicht so ganz die Beobachtung, aber vielleicht kannst du das auch noch mal näher erläutern, dass sich Menschen so insgesamt ganz stark stimmlich verändern. Das habe ich jetzt so noch nicht gehört.
Okay.
Aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen verfeinern.
Ja, also ich habe zumindest eine Kollegin vor Augen, die so, ich sag mal, vor 3 Jahren nicht so tief gesprochen hat, wie sie es jetzt tut. Und man so denkt, irgendwie, es fühlt sich so von außen an wie eine andere Stimme. Aber wahrscheinlich haben wir ja auch unsere Stimme. Und ich habe das jetzt mal so ganz laienhaft darauf geschoben, dass sie mehr im Einklang mit sich selber ist, vielleicht auch ein Stück weit mehr in die Entspannung geht und die Stimme dadurch automatisch wie tiefer klingt. Aber ich bin ja keine Expertin auf dem Gebiet.
Ja, das kann aber durchaus sein. Ja, also gerade wenn eine Person vielleicht zuvor eine Stimmproblematik hatte, ich sage jetzt bewusst nicht Störung, ja, weil eine Stimmstörung wäre zum Beispiel eine dauerhafte Heiserkeit oder wirklich eine Rauigkeit, die immer da ist, eine ganz starke fehlende Belastbarkeit. Aber wenn sie zum Beispiel eine Problematik hatte, dass sie halt immer zu angespannt gesprochen hat oder immer zu hoch oder immer so klein mädchenhaft, gibt es bei Männern auch, ja, nicht nur bei Frauen, sich immer stimmlich so klein gemacht hat und das für sich gelernt hat, dass sie mehr Raum einnehmen kann, dann natürlich kann es genau diesen Effekt haben, dass die Person sich eben auch stimmlich wieder mal tiefer zeigt und ihre Stimme auch gefunden hat. Und darin stabiler ist. Stimme hat ja viel, also auch mit Identität zu tun. erlebe ich mich als jemand, die ja stimmlich Raum einnehmen kann, die auch ernst sein kann, stimmlich, auch tief sein kann, neben dem Hohen, ja. Und das Gemeine bei uns Frauen ist ja vielleicht so ein kleiner Schwenk, wenn es recht ist, in die Stimmwirkungsforschung, wie Frauen müssen quasi beides können. Ja, man hat herausgefunden, dass wir Frauen quasi im beruflichen Kontext als kompetenter wahrgenommen werden. Das ist eine Zuschreibung mit eher tieferen Stimmen. Aber im Privaten, wenn es ums Flirten zum Beispiel geht, da sind hohe Stimmen wieder beliebter, hohe Frauenstimmen. Das heißt, auch da wieder, aus welcher Lebenswelt hat sie denn zuvor gesprochen? Ja, und also das fände ich halt spannend, ob sie das wirklich konsistent jetzt so macht oder ob es auch bei ihr manche Bereiche gibt, wo sie vielleicht wieder in der alten Stimme spricht.
Ja, spannend. Ja, das kann man ja noch mal
Kannst
erkunden.
ja noch mal zuhören, genau.
Ja, aber ich finde das so spannend, weil was du sagst, so dieses, wir müssen beides können. Oder auch so eine Vielfalt reinbringen, weil ich nach wie vor, auch nach all dem, was du jetzt gesagt hast, so das Gefühl habe, dass Stimme in unserem Job so viel transportiert und so ein wichtiges Instrument ist und ich so Lust habe, mich selber und auch die zuhörenden Kollegen und Kolleginnen aufzurufen, sich mit ihrer Stimme zu beschäftigen.
Ja, also das können Sie zum Beispiel nächstes Jahr am NIS, wenn ich mal kurz Werbung machen darf, sonst müsst ihr das rausschneiden. Da biete ich immer einen Kurs an, der heißt Stimme im System. Und da gehen wir nämlich auf die Fragen ein, wie denn die Stimme einerseits der Beraterin, des Beraters auch innerhalb der Beratung wirkt, aber natürlich auch, wie möglicherweise so paraverbale, also stimmliche oder auch so Zwischentöne der Klientensysteme vielleicht genutzt werden können, wahrgenommen werden können, gespiegelt werden können. Also wer da Lust drauf hat, ist da herzlich eingeladen, mal zu gucken und vorbeizukommen.
Wir verlinken das NIS einfach in den Shownotes. Das ist ja sowas wie mein Herkunftssystem. Also ich habe auch am Niedersächsischen Institut für Systemische Therapie und Beratung in Hannover meine therapeutische Weiterbildung gemacht und mich dann quasi so ein bisschen von zu Hause entfernt. Und du bist noch da, und sorgst dafür, dass es in Niedersachsen richtig coole Angebote gibt.
Oh, danke.
Ja.
Ja, es ist irgendwie
Also,
schön, so eine.
ich habe gerade wahrgenommen, wie du den Titel deines Seminars gesagt hast und ich am ganzen Körper Gänsehaut hatte, weil ich so denke, wow, was steckt dahinter? Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich da auch eine Lücke habe und mich da nicht so drum kümmere. Also ich habe ja viele Bereiche, auch in der Breite, die mich interessieren, aber das nicht so sehr und umso schöner, dass wir heute darüber sprechen können.
Das freut mich auch sehr, wirklich. Und da, du machst auf mich einen Eindruck, die sehr bewusst mit ihrer Stimme umgeht. Das vielleicht nochmal so als Rückmeldung. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du das nicht so im Fokus hast, das Thema. Aber es freut mich, dass wir da vertiefend drüber reden konnten.
Vielleicht ist es bei mir intuitiv, dass ich einfach in dieser ganzen Theaterzeit, auch mit Gesangsunterricht, da immer wieder auch Dinge abgespeichert habe. Aber wenn ich Klientensystemen zuhöre, dann achte ich nicht so sehr darauf, wer spricht, wie, in welcher Tonlage, wie moduliert ist da vielleicht Sprache oder wie verwaschen spricht jemand wann, in welcher Situation. Also ich glaube bei mir selber, okay, aber noch nicht so sehr beim Gegenüber. Und darauf habe ich jetzt nach unserem Gespräch Lust, da noch mehr drauf zu achten.
Das freut mich aber sehr.
Schön. Jutta, wenn du noch mal so auf unser Gespräch drauf schaust, was wäre dir auf jeden Fall wichtig, noch hier zu lassen und hier zur Sprache zu bringen?
Erstmal bedanke ich mich total für das Gespräch und die ganzen Abzweigungen, die wir genommen haben. Vielleicht so als Kerngedanke, Stimme ist wirklich was Einzigartiges und so ein Wunderwerk. Und wie du schon gesagt hast, betrifft uns selbst und es betrifft unser Gegenüber. Und gemeinsam bilden wir das ja auch systemisch zirkulär ab. Ja, da bilden sich dann auch zirkuläre Muster, wie gesprochen wird. Und das ist so faszinierend. Deswegen freut es mich sehr, wenn es vielleicht Lust macht, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen und einfach auch selber in der täglichen Arbeit ein bisschen mit so einem Zusatzohr, so einem stimmanalytischen Ohr mal mitzuhören.
Ja, und das, was ich für mich mitnehme, ist, dass ich häufig dachte, es geht viel um Technik und ich muss dann diese Übung machen und ich muss dann das lernen und so. Und das, was ich jetzt mit rausnehme, ist eher so eine Leichtigkeit, ich sag mal auch so eine Spielfreude, das eher zu erkunden und sich immer wieder zu fragen, ah, wie möchte ich wirken und was ist dann anders und woran merke ich das? Die Fragen, die wir eh immer den ganzen Tag stellen. Aber ich nehme dieses Spielerische mit, was tatsächlich auch eine Erweiterung meiner Konstruktion bedeutet. Vielen Dank.
Das freut mich ganz besonders. Das ist wirklich ein ganz großes Geschenk, diese Rückmeldung. Das ist mir ein wichtiges Anliegen.
Schön,
Vielen
danke.
Dank.
Das war's mit der Folge. Du findest alle wichtigen Infos und Kontaktdaten in den Shownotes. Und wenn du Lust auf eine Weiterbildung zur systemischen Beraterin oder systemischen Berater hast, dann fängt im Januar 2026 die Online-Weiterbildung Systemische Beratung im Flow mit Jessica an. Und man kann sich direkt bewerben in den Shownotes über den Link oder einfach eine Mail an mail@flow.de schicken mit deinem Interesse an der Weiterbildung und Jessica sendet dir dann alle Infos und Termine zu. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir über Themenvorschläge und deine Anmerkungen zur Folge. Schreib uns eine Mail unter Erdbeerfrösche und Teppichäpfel@web.de oder unter flow. Auf unserer Instagram-Seite. Join the next level.